gleichgesetzt wird. Und für den Bibeltext heute, würde ich sagen, trifft das ganz gut zu mit diesem Schwert. Also es trifft immer zu, allerdings heute spürt man es vielleicht ganz besonders. Mir kam so, ich schätze mal im Winter, ein Wort aus der Bibel in den Sinn, ohne dass ich es jetzt gerade gelesen hätte. Und das hat mich erstaunt, als ich darüber nachgedacht habe. Und ich musste immer wieder darüber nachdenken. Und irgendwann mal habe ich tatsächlich die Bibel aufgeschlagen und habe nachgelesen. Und tatsächlich, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, so stand es auch in der Bibel drin. Es ist ja manchmal so, dass einem die Erinnerung Streiche spielt und man meint, sich an irgendwas zu erinnern, aber es ist dann irgendwie, steht es dann gar nicht so da. Schade, ja, oder so, ja. Diesmal war es anders und um welches Wort es sich handelt, das wird uns jetzt Manuela gleich vorlesen. Ich sage schon mal, was ihr aufschlagen könnt. Das ist Lukas Kapitel 12, die Verse 13 bis 15. Manuela ist so nett und liest es uns vor.
Das Schöne an der Bibel ist, dass sie immer aktuell ist. Sie spricht nicht in die vergangene Zeit oder zu der Zeit, wo Lukas den Text geschrieben hat, sondern es ist immer aktuell. Spricht heute aktuell in unser Leben. Wort des lebendigen Gottes. Erik hat schon gesagt, Lukas 12, 13 bis 15. Warnung vor Habgier. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ich lese es nochmal, sind ja nur drei Verse. Warnung vor Habgier. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ich würde gern noch für Erik beten. Vater, ich möchte dir danken für den Morgen und ich möchte dir danken, dass du heute ganz aktuell in unsere Herzen sprechen wirst und möchtest. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen für dein lebendiges Wort öffnest. Und danke, Vater, danke, lebendiger Gott, dass du in Beziehung zu uns treten möchtest. Und danke für Erik, der heute dein Wort weitergibt. Segne ihn, segne seine Worte und sprich du zu uns, Vater. Wir wollen dich ehren heute Morgen im Gottesdienst. Amen.
Also mein Headset ist an, aber es geht nicht. Egal. Wir haben ja hier noch ein Ersatzmikrofon. Vorab möchte ich sagen, es ist kein aktueller Anlass da, gell? Also das, ich weiß gar nicht, warum mir dieses Wort in den Sinn gekommen ist. Ich erinnere mich schlicht nicht. Aber wie ich schon sagte, das Nachdenken darüber hat mich in Erstaunen versetzt. Das ist schon so in etwa das, was man vielleicht einen Frontalaufprall nennen kann, was da passiert. Und zwar ein Frontalaufprall gegen eine Mauer mit ganz, ganz wenig Bremsweg. Jesus lässt diesen Mann, der ihm beinahe schon leid tun kann, richtig auflaufen. Es ist irgendwie wie eine Bloßstellung. Paar tausend Leute versammelt sind, das steht am Anfang von Kapitel 12, und es gibt jetzt keinen Anlass zu glauben, dass diese paar tausend Leute schon weg waren, als der Mann mit seinem Anliegen vor Jesus kommt. Er greift die Gelegenheit sozusagen beim Schopf, er weiß, Jesus ist ein ungewöhnlicher Rabbi, er spricht ihn ja auch als Meister an, er spricht mit so viel Vollmacht, der kann vermutlich auch sein dringendes Problem lösen. Sein Bruder teilt sein Erbe nicht mit ihm. Ihm widerfährt großes Unrecht. Er selber ist natürlich im Recht, das ist eine ganz klare Angelegenheit. Wenn jemand nicht teilen will, dann ist das ein Egoist. Dann hat derjenige, der da auch Ansprüche hat, ist ja klar, hat Recht. Wenn es jetzt zwei Brüder sind, dann würde man vielleicht sagen 50-50. Ja, einer kriegt einen Teil des Erbes, der andere einen gleich großen Teil. Oder vielleicht gibt es da auch bestimmte Gewohnheitsrechte, dass der Erstgeborene mehr kriegt, aber es ist irgendwie geregelt beim Erbe. Das ist in vielen Kulturen so. Und wie das auch ist, er will zu seinem Recht kommen. Es ist vielleicht auch merkwürdig, dass da viele dabei sind, die das gar nicht interessiert, was sein Problem ist. Er will sein Erbe bekommen. Und wenn ich das so lese, sein Recht bekommen, das kommt mir irgendwie total bekannt vor. Man könnte sogar den Eindruck gewinnen, dass dieser Mann ein Deutscher ist. Vielleicht ist er im Urlaub im Heiligen Land, passiert ja öfter mal. Warum ein Deutscher? Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass es wohl so eine Anweisung an, ich glaube, englische Hotelmitarbeiter gab, dass wenn sich Deutsche im Hotel beschweren, müssen sie der Sache nachgehen. Weil der Deutsche belässt es nicht bei der Drohung, er will sein Recht durchsetzen, notfalls mit einem Anwalt. Also der Deutsche macht seine Drohungen wahr, wenn es um sein Recht geht. Da sind Deutsche wohl sehr zielstrebig. Gut. Plötzlich ist der Mann gar nicht mehr so arg weit weg von uns. Selbst wenn er natürlich vermutlich kein Deutscher ist, sondern ein Israelit. Bist du noch nie zu Jesus gegangen, als du voll im Recht warst, aber so dermaßen im Recht, und hast du noch nie Beistand gebeten um deine gerechte Sache? Vielleicht fällt euch was ein. Es muss ja gar nicht unbedingt ein Erbstreit sein. Auch wenn das natürlich ein riesiges Thema ist, auf jeden Fall in Deutschland. Man hört zurzeit immer wieder Nachrichten. Wisst ihr, wie viele Deutsche Jahr für Jahr erben? Ich habe es gestern oder vorgestern natürlich aus Anlass des Themas nachgeschaut, ohne jetzt natürlich das überprüft zu haben. Es war eine seriöse Quelle im Internet. 200 bis 300 Millionen Euro pro Jahr erben die Deutschen. Da kann einem schon was durch die Lappen gehen. Wenn man seine Geschwister da nicht genau im Blick hat, kann man da den Kürzeren ziehen. Und wenn ich den Bericht, den ich da auch noch gelesen habe, dazu nicht falsch verstanden habe, landen 20% der Erbsachen vor Gericht. Das heißt, da geht's hart auf hart, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Und wie gesagt, es muss gar nicht ums Erbe gehen, man kann sich auch sonst ungerecht behandelt vorkommen und man kommt zu Jesus, um sich Luft zu machen, um dem Übeltäter endlich das Maul stopfen zu lassen. Verzeiht mir den harten Ausdruck, aber so denkt man da manchmal. Jesu Autorität reicht doch ganz sicher. Hast du es schon mal gemacht? Ich schon. Wenn wir jetzt mal Vers 14 anschauen, wie Jesus antwortet, er sprach aber zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Hier kündigt sich schon der vorhin angesprochene Aufprall an. Jesus streitet seine Zuständigkeit ab. Er lehnt es ab zu schlichten. Wer könnte besser schlichten als Jesus? Wer hat mehr Autorität als derjenige, der einmal die ganze Welt richten wird? Es gibt keinen kompetenteren Richter. Und in dieser Sache treue sogar ich mir zu, Recht zu sprechen. Ich höre mir den Bruder an, ich höre mir den anderen an und dann komme ich zu einem Urteil. Und ja gut, die Erbsachen sind oft nicht ganz so einfach zu lösen. Ein Jurastudium ist dann auch nicht schlecht. Aber man kommt sicher zu irgendeinem Urteil und Jesus verweigert sich dem Urteil. Warum eigentlich? Jesus schleicht sich natürlich nicht davon. Seine Ablehnung hat einen ganz anderen Grund. Jesus ist keiner, der an den Symptomen rumdoktort. Und das ist ganz klar ein Symptom. Nehmen wir mal an, dass Jesus tatsächlich ein Urteil spricht in diesem Erbstreit. Was wäre das Ergebnis? Würde es was helfen? Wäre irgendjemand zufrieden? Ich würde mal sagen, maximal eine Partei wäre zufrieden. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit so Nachrichten befasst, also ich eigentlich nicht so arg, aber ich meine zu wissen, dass nach Gerichtsverhandlungen in den seltensten Fällen die verfeindeten Parteien Arm in Arm aus dem Gerichtssaal laufen. Passiert eigentlich nicht, dass der eine dann plötzlich alles einsieht oder so. Ah ja, klar, ich hätte mein Erbe teilen müssen. Gut, dass mir der Richter das gesagt hat. Ich wäre von alleine gar nicht draufgekommen. Viele Richter in Deutschland sind komplett überlastet, weil es eben so eine Einsicht überhaupt nicht gibt. Die armen Richter müssen eben an den Symptomen rumarbeiten. Die müssen jeden einzelnen Fall überprüfen. Die Menschen klagen und klagen immer wieder. Und Jesus lässt sich darauf nicht ein. Jesus möchte natürlich, wie wir es von ihm kennen, die Wurzel des Problems anpacken. Das würde für viele Richter sehr viel weniger Arbeit bedeuten, aber unser Rechtssystem erlaubt es nicht. Jesu Wort ist das Wort Gottes. Das haben wir gesungen, das haben wir gebetet. Das ist lebendig und es ist kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und mit so einem Schwert, eigentlich ist es ja schärfer als ein Schwert. Und Schwert hat eine ganz besondere Symbolik. Das hat es vielleicht heutzutage ein bisschen verloren, aber das Schwert war anscheinend die allererste Waffe, die wirklich nur als Waffe gedient hat. Also die keine andere Funktion hat. Das heißt, es ist ein starkes Wort, wenn hier Jesu Wort oder Gottes Wort mit einem Schwert verglichen wird. Mit diesem Schwert will man ganz sicher nicht irgendwelche Erbfälle schlichten, indem man einfach das Erbe verteilt, sondern man dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das steht in Hebräer 4, Vers 12, das kennen sicher viele auswendig. Das ist eben lebendiges Wort, Wort Gottes. Und dieses lebendige Wort, wie ich schon vorher angekündigt habe, das spürt dieser Mann jetzt ganz deutlich. Er spürt vor allem die Schärfe des Schwerts. Er wird vor der versammelten Mannschaft der Habgier bezichtigt. Es ist ein bisschen indirekt hier, wenn ihr es genau gelesen habt, aber es ist doch eindeutig. Jesu Wort dringt ein in sein Inneres und macht offenbar, dieser Mann ist habgierig. Eigentlich komisch, der kam, hat doch gestartet als einer, der total gerecht ist, der seine gerechte Sache jetzt vor Jesus bringt. Der hätte sich doch gar nicht getraut, zum Rabbi zu kommen, wenn er nicht wüsste, dass er recht hat. Jetzt ist er habgierig plötzlich. Was ist denn eigentlich Habgier? Ich habe mal die Definition nachgelesen. Es gibt viele verschiedene. Die einfachste war vielleicht übertriebenes Streben, seinen eigenen Besitz zu vermehren. Ich weiß gar nicht, ob das eine biblische Definition wäre. Vielleicht eher nicht, aber der erste Treffer bei Google war übertriebenes Streben, seinen eigenen Besitz zu vermehren. Wenn man dieser Habgier ins Gesicht schaut, stellt man fest, sie ist gar nichts fürs Auge. Sie ist geradezu hässlich und würde niemals irgendeinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Habgier ist Sünde und sie schlummert leider in uns, egal ob wir arm oder reich sind. Das ist vielleicht auch eine wichtige Feststellung. Niemand ist gefeit vor Habgier. Und die Habgier, die verleitet zu vielen Folgesünden. Sie ist selber Sünde und sie verleitet zu Folgesünden. Möglicherweise kommen euch irgendwelche schrecklichen Streitigkeiten in den Sinn, ob das in Erbsachen ist oder in anderen Angelegenheiten. Es gibt viele, viele durch Habgier verursachten Unfrieden. Und Betrug, es gibt Lüge, es gibt Raub, es gibt Mord und Totschlag aus Habgier. Und vielleicht fällt euch jetzt auch spontan ein, die erste Sünde war eigentlich auch eine Sünde der Gier. Ja, das Essen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis war nichts anderes als eine Gier, so zu sein wie Gott. Dieser Wunsch, diese Verführung war gar nicht schwierig. Gott, so zu sein wie Gott, das ist doch was, was fehlt, was Adam und Eva gefehlt hat und wo sie dann nachgegeben haben. Hast du schon mal Habgier erlebt bei dir selber? Ich schon. Ich habe mal ein Experiment gemacht. Und wie so oft bei Experimenten, man soll es nicht nachmachen, nur Experten machen lassen, obwohl ich zweifle, ob es überhaupt Experten gibt. Es war eine Dummheit. Und jetzt müssten wir sagen, Glücksspiel unter 18, ihr wisst schon, kann süchtig machen. Wir waren also mal in Las Vegas, Christine und ich. Und wir waren jung und brauchten das Geld. Keines von beiden stimmt so ganz. Wir waren nimmer ganz jung. Jetzt denke ich, ist eine Frage der Perspektive. Und das Geld haben wir jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, beziehungsweise ist ein Casino oder Las Vegas der komplett falsche Ort, um irgendwie Geld einzustreichen. Das sieht man schon daran, wie mein amerikanischer Cousin gesagt hat, dass die Gebäude so prunkvoll sind. Das kann gar nicht sein, dass man dort irgendwie was abholen kann an Geld. Egal, wir haben im Casino gespielt, das ist jetzt ein Geständnis für euch allen. Wir haben uns ein Limit gesetzt und ja, dann ging es los und dann hatten wir verloren, man hat gewonnen und irgendwann mal war das Geld weg. Und was war der erste Gedanke, als das Geld weg war? Ach komm, jetzt können wir das Limit ein bisschen erhöhen. Jetzt haben wir so viel, jetzt müssen wir zurückgewinnen. Wir haben jetzt alles verloren, jetzt muss wieder wir können uns noch ein bisschen was leisten. Wir haben widerstanden. Aber ich kann euch sagen, weiß nicht, ob ihr auch schon so ein Geständnis vielleicht nachher noch ablegen wollt, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Es ist eine gewaltige Macht. Wenn man verliert, ist es schon da, die gewaltige Macht, dass man sagt, ich will es zurückgewinnen. Aber wenn man gewinnt, ist sie noch mächtiger. Wenn man nämlich gewinnt, dann will man noch mehr gewinnen. Man sagt solche abenteuerliche Sachen wie Glücksträhne oder sowas. Völliger Quatsch natürlich. Aber dann will man noch mehr gewinnen. Und genau das wollten wir auch. Nee, wir wollten eigentlich nur unseren Verlust wettmachen. Man hört ja Geschichten, der hat was gewonnen, der andere. Wir mussten uns aus diesem, wie nennt man sowas? Also es hat so eine unglaubliche Sog, wie ein Strudel war es. Wir mussten aus diesem Strudel uns rausbewegen und dann war es okay. Und in Casinos gibt es auch tolle Restaurants und da kann man sich dann ablenken und das Ganze auch vergessen. Und wenn man dann aus dem Strudel draußen ist, dann ist gut. Aber es ist böse. Es ist wirklich böse, weil viele Menschen dort ihr Hab und Gut verspielen und es ist kein Spaß. Also ich meine das wirklich ernst mit dem Ding. Gebt euch zufrieden mit unserem Experiment. Es lohnt sich nicht nachzumachen. Man liest auch in der Zeitung unglaubliche Geschichten. Und die habe ich ein bisschen verfolgt über die Zeit. Man geht ja jetzt nicht als normaler Mensch, also zumindest nicht regelmäßig ins Casino, wir haben ja auch nicht so die Möglichkeiten, aber die Habgier ist trotzdem präsent. Mir sind spontan zwei Sachen eingefallen, vielleicht habt ihr das auch in der Presse verfolgt, dass so zwei Männer mit Immobiliengeschäften versucht haben, Geld zu verdienen. Das ging wirklich monatelang durch die Presse, weil es besonders dreist war. Die haben Renditen von, 10% und mehr versprochen über Immobilieninvestment. Und am Ende haben sie nur das Geld eingesammelt von lauter Anlegern und haben es verprasst, und zwar auf ganz hässliche Art und Weise. Die sitzen jetzt im Knast. Trotzdem, niemand wird den Investoren das Geld zurückgeben. Das waren normale Menschen wie wir. Ja, auch das ist Habgier, wenn man so Geld anlegt, weil man sich große Rendite verspricht. Ganz offen ausgedrückt hat das vor ein paar Monaten der Willi Weber, das war der Schumacher-Manager von Michael Schumacher, vielleicht kennt ihr den Namen. Der hat das auch in der Zeitung gemacht, deshalb kann ich das auch so mit Namen sagen, denke ich. Der hat in ein Bordell investiert. Irgendwo da auf den Filtern, glaube ich. Das soll ein ganz tolles Bordell sein. Ich meine, wer schon in Bordelle investiert, der prüft vielleicht nicht so ganz genau, wo er sein Geld anlegt. Der hat 500.000 Euro investiert und das Ganze ist irgendwie pleite gegangen oder so. Ich weiß nicht genau was. Und dann ist er vor Gericht gefragt worden, ja, warum er da jetzt Geld investiert hat in dieses Geschäft. Und seine Antwort war ehrlich. Er hat gesagt, Gier. Es war die Gier. Und das ist schon mal beachtlich, wenn man so eine Selbsterkenntnis hat. Da passt dann auch ein Bankerspruch, Gier frisst Hirn. Viel Rendite ist viel Risiko und niemand soll sich was anderes einreden lassen. Aber ich will jetzt keine Finanztipps geben. Wir kommen wieder zu unserem Mann zurück, der wie ein begossener Pudel dasteht. Also zu dem Mann, der die Begegnung mit Jesus hat. Wer jetzt meint, vielleicht war es auch so, dass die Erbsache an sich nichts mit Habgier zu tun hat, sondern gut, es gab die Erbsache, aber Jesus hat in sein Herz reingesehen und hat die Habgier gesehen und hat es deshalb angeprangert. Aber eigentlich hat er schon recht gehabt mit dem Erbe. Der kann eigentlich jetzt aufhören zuzuhören, weil ich anderer Meinung bin. Ich glaube, die Erbsache selber, seine Haltung zu diesem Erbe an sich ist Habgier. Und das ist schon starker Tobak. Ja, wenn ich jetzt meine Maßstäbe so von Gerechtigkeit anlege, dann denke ich, man hat doch schon ein Recht auf sein Erbe. Aber in Jesu Augen, glaube ich, ist das nicht recht. Man hat kein Anrecht. Und trotzdem macht dieser Mann eine Sache total richtig. Er kommt mit seinem Anliegen zu Jesus. Das ist absolut tadellos. Das sollten wir auch tun, mit unseren Anliegen zu Jesus kommen. Ich habe das auch schon getan und es muss zur Gewohnheit werden. Und da fällt mir das Zitat ein von dir, Johannes, von vorhin. Man muss vielleicht das immer wieder machen. Und auch wenn man sich immer wieder entfernt, man muss es immer wieder tun. Das ist eigentlich peinlich, gell? Man lebt mit Jesus und mir geht so, das Naheliegende dann mache ich nicht, sondern erst denke ich meine eigenen Sachen aus, wie man jetzt ein Problem lösen kann. Wie man mein Unrecht lösen kann. Obwohl Jesus die Antwort hat. Er kommt also zu Jesus. Aber, und da ist jetzt der Haken, er kommt als derjenige, der Recht hat. Ich bin auch schon so gekommen zu Jesus, habe ich ja schon erwähnt. Und wer zu Jesus kommt, und das darf man nicht vergessen, der kommt ins Licht. Ja, und wer hochmütig, selbstgerecht ins Licht kommt, der weiß gar nicht, dass er sich eigentlich schämen müsste, aber eben in diesem Licht, zumal in Jesu Licht, muss man damit rechnen, auch solche Dinge zu sehen, für die man sich schämen muss. Das kann eine ganz unangenehme Überraschung sein. Es ist ein entlarvendes Licht, weil vor Jesus Ungerechtigkeit, ganz besonders die hässliche Habgier, ganz sichtbar und in diesem Fall hörbar wird. Jesus spricht es ganz deutlich aus. Bist du auch schon mal von Jesu Licht entlarvt worden? Ich schon. Ich bin, wie gesagt, schon selbstgerecht vor Jesus getreten und habe mich dann geschämt. Und es war wirklich bitter und im Nachhinein denke ich immer noch, hätte ich doch nicht so eine selbstgerechte Haltung gehabt. Aber es ist allemal besser, so vor Jesus zu treten, eine kalte Dusche zu kriegen, als überhaupt keine Beziehung zu Jesus zu haben. Es hat mir nämlich gezeigt, dass eben Jesus wirkt. Es ist unangenehm, es ist bitter, man muss sich schämen, aber Jesus ist da und weiß zurecht. Das ist viel besser, als wenn Jesus schweigen würde. Und ich habe die Kraft des Heiligen Geistes gespürt, die mich sanft, aber stark gezogen hat und mir gezeigt hat, das Licht in dem Licht gezeigt hat, du liegst falsch, du bist selbstgerecht. Ja? Wer demütig zu Jesus kommt, wer sich seiner Sünde und seinem Mangel bewusst ist, den stellt Jesus nicht bloß. Das lesen wir in der Bibel häufig. Dem ist nämlich schon vergeben. Allein die Tatsache, dass man demütig und im Bewusstsein von seinem Fehler, von seiner Sünde kommt, reicht da aus. Das ist ein absolutes Muster in der Bibel. Aber dem hochmütigen, selbstgerechten widersteht Gott. Diese heilsame Begegnung mit Jesus, ich hoffe es für den Mann, wenn er nämlich, beziehungsweise diese Begegnung wird heilsam, wenn er Jesus tatsächlich glaubt. Jesus erscheint ja irgendwie gar nicht liebevoll, sondern ziemlich hart in diesen Versen. Aber es ist eben sein lebendiges Wort. Und sein Wort kommt auch nicht leer zurück. Und sein Wort weist auch hier den Weg in die Freiheit. Man muss es nur glauben. Wie eben diese vorherigen Beispiele gezeigt haben, führt die Habgier in die Gefangenschaft. Wie ich es im Casino gemerkt habe, sie ist unersättlich. Und vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, gehört. Die wenigsten Menschen, vor allem die Allerreichsten, nicht, können jemals genug haben. Sie haben sich vielleicht der Habgier geöffnet und werden zu Sklaven. Sie sind voller Unruhe und großer Sorge, dass ihr Vermögen sich vielleicht nicht vermehrt, sondern gar schrumpft. Bloß nichts verlieren, immer weitermachen. Das ist kein guter Weg. Das bringt kein Glück und keine Zufriedenheit. Und Frieden bringt es zu allerletzt, Habgier. Das sehen wir schon an dieser Erbsache. Ganz im Gegenteil, es bringt Streit. Jesus sagt es deutlich, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Es ist sogar eine Abwärtsspirale. Und wenn nun der Mann aus dem Lukas-Evangelium einfach auf sein Erbe verzichten würde, einfach loslassen würde, hätte er dann einen Verlust? Nein, auf jeden Fall nicht. Er hätte einen großen Gewinn an Freiheit und an Frieden. Ich habe das mal neulich gehört von einem Mann aus meinem Arbeitsumfeld, dass er auf sein Erbe verzichtet hat, weil er gesagt hat, sein Bruder zieht ihn sowieso über den Tisch. Das ist halt ein bisschen so ein Beigeschmack, da ist ein bisschen Verbitterung dabei. Aber wenn man tatsächlich diese Freiheit hat zu sagen, wenn mein Bruder nicht teilen will, alles okay, ich verzichte. Es macht mich ja gar nicht ärmer. Das ist Freiheit. Diese Freiheit kann einem Jesus schenken. Und das gibt Frieden. Dann gibt es nämlich auch keinen Erbschaftsstreit. Gott, unser Vater, ist unendlich reich. Ja, der ist unermesslich reich und deshalb müssen wir es nicht sein. Wir müssen nicht den Weg beschreiten, der immer und überall in unserem Alltag propagiert wird. Überall in den Nachrichten und sonst wo liest man, wie man sein Vermögen vermehren soll und so weiter. Wie man sich damit befasst, möglichst sich schadlos zu halten an mangelnden Zinsen zur Zeit oder sonst irgendwas. Das muss nicht unsere Sorge sein. Das ist ein Irrweg, der eigentlich nur unglücklich machen kann und von Gott ablenkt. Deshalb hüte dich vor der Habgier und komm in Jesu Licht. Prüf deine Motive, beziehungsweise Jesus wird dir deine Motive zeigen, wenn du in seinem Licht bist. Und auch als gestandene Christen, sage ich mal, ist das eine Übung, die man leicht vergisst. Das kann mit Habgier zu tun haben, das kann mit jedem anderen, mit jeder anderen Situation zu tun haben. Und wenn du bloßgestellt wirst, weil du es doch wieder nicht geschafft hast, ohne Selbstgerechtigkeit zu Jesus zu kommen, dann ist es allemal besser, als keine Beziehung zu haben, als keinen Heiligen Geist zu haben, der wirkt. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir sind vor dir und wir sind im Bewusstsein vor dir, dass wir Fehler haben, dass wir sündige Menschen sind und dass wir auch vor Habgier und vielen anderen Sünden nicht gefeit sind. Aber wir sind auch als deine Kinder hier und wir wissen, dass dein Sohn Jesus uns gerecht gemacht hat durch sein Blut. Und ich danke dir dafür, dass wir eine direkte Verbindung zu dir haben. Dank dir dafür, dass du eine Beziehung zu uns haben möchtest, dass du in unser Leben eingreifen möchtest, dass du uns vom Irrweg wegführen möchtest. Und ich danke dir dafür, dass es Licht gibt bei dir, dass es nicht die Dunkelheit ist, wo wir uns verirren, sondern in deinem Licht wird alles klar. Und selbst wenn wir noch so stark verführt werden sollten, wenn wir in dein Licht kommen, kommen wir zurück auf den richtigen Weg, weil du auch unser Hirte bist. Ich möchte von ganzem Herzen danken dafür. Und selbst wenn manche Worte von dir hart sind, so sind sie doch voller Gnade, voller Liebe, voller Freiheit, die das Gute für uns wollen, die uns auf ewiges Leben vorbereiten und uns dahin führen. Ich danke dir von Herzen dafür. Und so bitten wir dich, dass du uns immer wieder in dein Licht führst, wie gesagt, auch wenn es weh tut. Und ich möchte dich auch bitten, dass dadurch wir auch zu Licht werden für die Welt, zu Licht und Salz. Ich danke dir dafür, dass wir dich haben und dass du uns nicht aufgibst. Im Namen Jesu. Amen.